Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir machen die Opfer von Hanau hörbar und sprechen mit dem Mann, der das Vertrauen der Angehörigen gewinnen konnte. Wir beobachten, wie der Klimawandel die Kunst verschlingt. Und wir hören, wie der Philosoph Achille Mbembe den Kapitalismus reformieren will. Am 19. Februar letzten Jahres verübte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau 9 rassistische Morde. Und das sind seine Opfer.
Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Gökhan Gültekin, Said Nesar Haşemi, Mercedes Kirpaç, Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar.
Zu hören sind diese Namen in einem beeindruckenden Feature zu finden in unserer Audiothek und auf unserer Internetseite. Es erzählt die Geschichte aus Sicht der Opfer, so wie Idris Haşemi, der angeschossen wurde, zu verbluten drohte und diese Erfahrung mit einem Polizisten machen musste.
Dann habe ich den Polizisten gefragt, wann kommt ein Krankenwagen? Hier sind Leute, die Hilfe brauchen. Ich brauche auch einen Krankenwagen. Und dann hat er mir, weiß ich noch ganz genau, wie der mir geantwortet hat, wenn geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei.
Autor des Features ist Sebastian Friedrich. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie sich den Angehörigen genähert?
Ja, ich bin erstmal schlicht hingefahren und hatte natürlich eine grobe Idee im Kopf, wie ich mir das ungefähr vorstellen könnte, so ein Feature. Aber bin auch hingefahren, um diese Idee wirklich erstmal mit den Angehörigen zu besprechen. Und ich hatte auch vorher keine Termine mit Angehörigen ausgemacht, sondern bin erstmal in diesen Raum gegangen, dieser Raum am Heumarkt. Das ist ein Begegnungszentrum der Initiative 19. Februar, in dem sich viele Angehörige, viele Überlebende, aber auch UnterstützerInnen, Unterstützer treffen und tagtäglich im Grunde sich dort treffen und die nächsten Aktionen planen, die gemeinsam sprechen, gemeinsam Tee trinken, gemeinsam Pizza bestellen. Und in diesem Raum habe ich mich 4 Tage lang erstmal aufgehalten und kein einziges Interview geführt. Also es war tatsächlich erstmal eine Annäherung, um eine Beziehung aufzubauen. Die eigentlichen Interviews habe ich dann erst bei meinem 2. und 3. Besuch geführt.
Wie ist denn das Verhältnis der meisten Angehörigen zu den Medien?
Es ist ein schwieriges Verhältnis, würde ich sagen. Also das merkt man jetzt auch bei dem Jahrestag. Natürlich ist es so, dass die ganzen Redaktionen der verschiedenen Sendungen, ja auch unsere Sendung, sich an dem Jahrestag orientiert. Aber was passiert zwischen den Jahrestagen oder was passiert jetzt nach dem Jahrestag, was passiert vor dem nächsten Jahrestag, da fühlen sich Angehörige, Überlebende, Unterstützerinnen dann doch auch alleingelassen. Und das war natürlich auch eine Erfahrung, die im letzten Jahr wahrscheinlich noch mal stärker war, als wenn das vielleicht vor 2 oder 3 Jahren passiert wäre, weil kurz nachdem dieser Anschlag war, ist die Corona-Pandemie mit einer riesigen Wucht nach Deutschland gekommen. Es gab natürlich schon die ersten Fälle vorher, aber ab März mit dem Lockdown und so hat dieses Corona-Thema natürlich alles überstrahlt. Und das Thema Hanau, was 1-2 Wochen in den Medien war, war natürlich dann nicht mehr so stark präsent.
Auch die Trauer selbst, ne? Die Verarbeitung, die Aufarbeitung, das Gemeinsame auch vermutlich nach diesem Anschlag ist einfach schwerer geworden durch die Pandemie. Was bedeutet das für die Angehörigen?
Mir hat das die Antje Heigl, die auch in dem Feature vorkommt, die Sozialarbeiterin aus dem Jugendzentrum, hat mir das eindrücklich geschildert, weil sie meinte, in den ersten Tagen waren alle in Kesselstadt, wo auch das Jugendzentrum ist, wo der letzte Tatort sich befindet, wo viele der Menschen, die ermordet wurden,
diesem Stadtteil von Hanau.
Genau, diesem Stadtteil von Hanau. Da waren viele wochenlang oder tagelang, wochenlang auf der Straße und lagen sich, wie sie es geschildert hat, auch permanent in den Armen, haben sich getröstet, haben miteinander getrauert. Und auf einmal durfte man das auch nicht mehr, natürlich wegen der Pandemie. Also es gab diese Kontaktbeschränkung und die Leute haben sich dann, so hat mir das Antje Heigl geschildert, erstmal so zurückgezogen. Und das in einer Phase, in der es ungemein wichtig gewesen wäre, dieses gemeinsame Trauern und auch dieses intensive in den Armen liegen, fortzuführen.
Am 19. Februar, also in wenigen Tagen, wird es ja dann das offizielle Gedenken auch nochmal geben, eine Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten. Wie empfinden eigentlich die Angehörigen überhaupt die Solidarität, ich sag mal, der Mehrheitsgesellschaft, all der ganz vielen Menschen, die nicht betroffen sind von diesem Anschlag, mit ihrem Schicksal?
Da gibt es in dem konkreten Nahraum schon auch so ein Gefühl, dass es Solidarität gibt, also dass es dort in diesem Begegnungsraum Unterstützerinnen und Unterstützer aus Hanau gibt, die dort auch seit dem Anschlag im Grunde fast jeden Tag vor Ort sind und damit unterstützen. Ich glaube, das ist schon auch eine konkrete, erfahrbare Solidarität, die auch viele gemacht haben. Also die Angehörigen, sie trauern ja nicht nur. Also sie suchen auch ein Jahr nach diesem Anschlag Antworten auf viele Fragen, die sie haben. Viele Fragen, die auch das Verhalten der Behörden angeht, also das Verhalten der Behörden vor der Tat. Warum konnte zum Beispiel dieser Täter einen Waffenschein haben, obwohl er schon auffällig war? Aber auch das Verhalten der Behörden, der Polizei in der Tatnacht und auch das Verhalten in den Wochen und Monaten danach. Es gibt eine Unmenge an offenen Fragen für die Angehörigen und sie versuchen da weiterhin für zu kämpfen, dass diese Fragen beantwortet werden. Und da erwarten sie, denke ich, schon noch mehr Solidarität und auch noch, dass auch von Seiten der Politik mehr zugehört wird und auch diese Fragen endlich beantwortet werden.
Also die Rolle der Polizei wird auch hinterfragt in ihrem Feature. Wir haben es von einer kurzen Szene auch gehört, wie einer der Überlebenden davon berichtet, dass er mit einer Schusswunde darauf drängt, tatsächlich einen Krankenwagen zu bekommen, dass man ihm hilft und der Polizist dann eben nach in dieser Situation offenbar sagt, also wenn geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei. Also viele Hinterbliebene, auch Überlebende, beklagen auch eine gewisse Mitleidlosigkeit, eine gewisse Grobheit. Dann auch die Notrufprobleme bei der Polizei, die sind ja auch aktenkundig geworden. Warum haben Sie darauf verzichtet, auch Stimmen von der Polizei, von den Behörden, von der Politik einzuholen?
Ich halte das alles nicht für unwichtig. Das sollte man schon machen. Aber mir war es wichtig, mit diesem Feature diese Perspektive einzunehmen, derjenigen, die häufig sowohl von behördlicher Seite als auch von Medienseite eher als Objekte behandelt werden. Also die Objekte in dem Fall, also die Ermordeten bzw. die Angehörigen. Wer zum Beispiel kann sich an die Namen der Ermordeten der NSU-Taten erinnern? Vielleicht kriegt man ein, zwei Namen zusammen. Aber wir wissen alle, wie zum Beispiel die Frau von diesem Terrornetzwerk hieß. Also mir war es wichtig, in diesem Feature ganz klar diese Perspektive stark zu machen. Deswegen habe ich auch zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, bei der Polizei anzufragen. Ich hatte ehrlich gesagt für einen Hintergrund bei der Polizei in Hanau angefragt, aber da keine Antwort erhalten.
Also die Perspektive der Überlebenden, der Angehörigen war Ihnen wichtig für dieses Feature. Das wird ja auch sehr deutlich. Und Sie erwähnen natürlich auch viele, viele Namen. Es gibt auch eine Stelle, wo alle Opfernamen noch einmal vorgelesen werden. Say Their Names ist ja auch so ein Hashtag, so eine Überschrift über das Gedenken, dass immer wieder einfach diese Namen genannt werden. Und Sie verzichten ja ganz bewusst auf den Namen des Täters. Warum?
Ja, genau. Das ist direkte Folge dieser Konzeption, die Opfer und die Betroffenen in ihrer Subjektivität, also auch in ihrer Persönlichkeit und auch in ihren Erfahrungen, auch in ihren Alltagserfahrungen jenseits der Tat darzustellen und den Täter in diesem Fall bewusst zu objektivieren. Also er hat auch in diesem Feature kein Gefühl.
Sie erzählen auch einiges über die Hanauer Kesselstadt, über diesen westlichen Teil Hanaus, da wo eben diese Morde verübt worden sind und wo die meisten der Opfer gelebt haben und auch die Angehörigen noch leben. Menschen mit Migrationsgeschichte oft, die diskriminiert sind, die Rassismus erfahren. Das erzählen sie auch. Was ist Ihr Eindruck eigentlich? Hat der Horror, dieses Trauma irgendetwas verändert? Gibt es jetzt vielleicht auch mehr Bewusstsein für die Lage dieser Community?
Ich hoffe, dass sich was verändert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das wirklich hat. Also ich nehme schon wahr im Vergleich zu den NSU-Morden, dass es eine stärkere auch Fokussierung auf die Betroffenen gibt. Das ist, glaube ich, schon der Fall. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass die Mehrheitsgesellschaft etwas gelernt hat, sondern es liegt daran, dass hier die Betroffenen, die Angehörigen selbst die Sache von Anfang an in die Hand genommen haben und es quasi erzwungen haben, dass die Namen und auch die Gesichter der Toten im Zentrum stehen. Wäre das nicht passiert, wäre es wahrscheinlich ähnlich gelaufen wie die Jahrzehnte zuvor.
Sie selbst, Sebastian Friedrich, sind Jahrgang 85 in Halle geboren. Der Anschlag in Ihrer Heimatstadt gehört ja mit in die Liste des Rechtsterrorismus in Deutschland. Dort konnte ja der Täter verurteilt werden, der von Hanau, der eben auch namentlich nicht genannt wird in Ihrem Feature, lebt nicht mehr. Was bedeutet das eigentlich für die Angehörigen, wenn der Täter nicht mehr verurteilt werden konnte?
Das ist, glaube ich, enorm schwer, weil das ist ja nicht nur, dass es diesen Täter noch gibt und man sich da vielleicht noch in irgendeiner Weise auch emotional mit auseinandersetzen kann, sondern es fehlt ja auch so etwas wie ein Gerichtsverfahren, was in so einem Trauerprozess, zumindest stelle ich mir das so vor, doch auch wichtig ist, um da auch ja mal keinen Abschluss zu finden, aber mal so einen Zwischenschritt in der Trauerarbeit zu finden. Das fehlt jetzt. Es gibt natürlich die Ermittlung der Generalbundesanwaltschaft, aber das ersetzt kein Gerichtsverfahren. Ich glaube, dass gerade in so einer dramatischen, wenn man so etwas Dramatisches erlebt hat, so ein Gerichtsverfahren entscheidend oder mitentscheidend ist, um damit einen Umgang zu finden.
Helfen dann die Medien, helfen dann solche Features wie Ihres oder auch viele andere Berichte und Reportagen den Angehörigen mit der Aufarbeitung?
Die Medien können ein Mittel dazu sein, dass es ihnen hilft. Aber es ist auch in diesem Fall so, bei der Frage, welches Behördenversagen es gab, dass auch das von den Betroffenen selbst ausging. Sie haben sich darum gekümmert, dass Journalisten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie haben in dem Fall dann die Medien genutzt, damit es eine Öffentlichkeit gibt, damit sie damit dann auch vielleicht perspektivisch, jetzt sicher noch nicht, aber perspektivisch, mittel-, langfristig vor allem, vielleicht auch eine Art Umgang finden werden. Ihren Frieden werden sie damit, viele wahrscheinlich nicht finden, aber einen Umgang damit finden, um aus dieser schrecklichen Situation irgendwie herauszukommen.
Und unterm Strich, was ist Ihr Eindruck nach all den Recherchen? Ist das Bewusstsein für die Gefahren des Rechtsterrorismus, des Rechtsextremismus, des Rassismus in Deutschland stärker geworden?
Ja und nein. Also es ist insofern stärker geworden, dass es, glaube ich, auch nach Hanau, aber auch nach dem Anschlag in Halle und auch nach dem Mord an Walter Lübcke ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, dass es hier eine reale Gefahr von militanten Rechtsextremismus, militanten Rassismus gibt. In diesem Sinne glaube ich ja. Nein, allerdings, weil ich befürchte, dass es hier so eine Abtrennung gibt. Also auf der einen Seite dieser extreme Rassismus, dieser militante Rassismus, das Böse, das Unbegreifliche und auf der anderen Seite die gute, in Anführungszeichen gute Zivilgesellschaft, die Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube gerade, dass diese Brücken zwischen diesen beiden Ebenen die entscheidenden sind. Alltagsrassismus, institutioneller Rassismus, auch Rassismus, der bei der Polizei eine Rolle spielt. Oder auch ein Rassismus eines Innenministers, der vor diesen Taten auch noch gesagt hat, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist. Das lässt sich nicht trennen vom militanten Rassismus. Und ich glaube, dass auch eine Auseinandersetzung mit den Taten oder mit dem Anschlag von Hanau mit dazu führen kann, im schlechten Sinne, dass hier wieder eine Gegenüberstellung gemacht wird zwischen der Mitte und dem Rand. Und ich glaube, genau das muss durchbrochen werden. Und ich hoffe, dass das Feature einen Teil, zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Ein ganz beeindruckendes Feature von Sebastian Friedrich über die Opfer von Hanau, jetzt zu hören in der DLF-Audiothek oder auch im linearen Radio nächste Woche am Dienstagabend. 22 Uhr. Ansonsten finden Sie dazu alles auch unter deutschlandfunkkultur.de. Sebastian Friedrich, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und am Ende des Features kommt dann auch nochmal die Mutter eines der Opfer zu Wort, Serpil Temiz Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar. Sie hat die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet. Sie will Kindern und Jugendlichen helfen, die Rassismus erfahren.
Kostet so viel Kraft und mit diesem Schmerz weiter kämpfen. Aber das muss ich für Ferhat machen. Ich muss das schaffen. Ja, und dann, ich will ja am Ende zum Ferhat gehen. Guck mal, Ferhat, dieser Kampf war nicht meine, das war dein Kampf. Und das haben wir zusammen geschafft. Das muss ich ja für ihn weitermachen, ja.
Und eines von vielen Mitteln, Rassismus entgegenzuwirken, ist sicher, Vielfalt sichtbar zu machen in den Medien. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, wie die Debatte um eine Talkshow gezeigt hat, in der Weiße über Diskriminierung geredet haben. Hadija Haruna Oelker ist Politologin und Journalistin, aktiv in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und in dem Journalistennetzwerk Neue Deutsche Medienmacherinnen. Sie hat recherchiert, wie in den öffentlich-rechtlichen Medien mehr Vielfalt hergestellt werden kann. Bewegt sich da in letzter Zeit mehr?
Also man kann schon beobachten, dass in den Häusern spätestens seit letztem Sommer Black Lives Matter einiges ins Rollen gekommen ist. Definitiv in Sachen Formatentwicklung, definitiv in dieser Überlegung, wo schaffen wir Repräsentanz, was zum Beispiel ModeratorInnen oder neue Formate angeht. Vor allem aber stelle ich fest, dass die auch im Digitalen stattfinden. Also es gibt viele neue Online-Formate und das mutet auch total positiv an. Ich finde das auch positiv, aber das löst das strukturelle Problem nicht, das dahinter liegt. Also es ist ein Schritt, aber es braucht mehr.
Was ist das für ein strukturelles Problem?
Das strukturelle Problem ist, dass es keine wirkliche Struktur gibt. Also es braucht eine durch die Ebenen durchdachte Struktur, die auch einen Prozess mit sich bringt. Also Stichwort Organisationsentwicklung. Ich meine, Diversity klingt gut, man muss erstmal klären, was ist Diversity, Vielfalt. Wir reden ja nicht nur von Migrationsgeschichte, wir reden auch nicht nur von sichtbarer Migrationsgeschichte. Wenn, dann reden wir ja auch über das Thema Journalisten mit Behinderung, queere Journalisten und so weiter und so fort. Das Spektrum ist groß und da bringt dann so ein guter Wille nichts. Es bringt auch nicht, ein Format zu haben oder gute Thementage zu veranstalten, sondern tatsächlich zu sagen, wie führen wir quasi einen Kulturwandel in einem ganzen Medienhaus ein. Und da sage ich immer, es ist eine Sandwich-Geschichte. Einerseits von oben und andererseits von unten. Und der starre Mittelbau, der muss auch überzeugt werden.
Von oben und von unten. Fangen wir vielleicht mal von oben an, in den oberen Etagen. Was sollte sich da ändern?
Naja, also zum einen muss natürlich erkannt werden, dass es ein Thema ist. Ich würde sogar behaupten, in den vielen obersten Etagen ist das erkannt worden, schon lange vielleicht sogar. Manche Häuser, gerade in den öffentlich-rechtlichen, haben ja die Charta der Vielfalt unterschrieben. Nicht alle schon lange, aber manche lange und die anderen erst im letzten Jahr. Aber so eine Charta der Vielfalt bringt ja auch einen Prozess mit sich. Und dann bedeutet es, da auch einen Prozess aufzulegen. Und da muss man ganz viele Menschen mit abholen. Also die EntscheiderInnen eben in der Form mit abholen, dass sie auch bestimmte Seminare besuchen. Also wie eine Führungskraft auch Führungskraftseminare besucht, muss sie sich auch in diesem Bereich Skills aneignen. Und da gibt es total viel auf dem Markt, was sich in diesem intersektionalen Spektrum, also sozusagen was anderes als Interkultur oder Diversity, sondern die wirklich einen klaren Ansatz von Diskriminierungsmerkmale sind in der Gesellschaft sehr unterschiedlich, das spielt irgendwie eine Rolle und was bedeutet das in der Konsequenz für ein Medienhaus? Da sind wir noch gar nicht beim Programm. Das ist etwas, womit sich Führungskräfte als erstes mal beschäftigen müssten. Und im zweiten Schritt kommt dann die Konzeptualisierung und nach dem Konzept für das jeweilige Haus, die ja auch sehr unterschiedlich funktionieren, unterschiedliche Formate, Wellen etc. haben, kommt dann die Operationalisierung. Also es ist ein langfristig angelegter Prozess.
Aber all diese Seminare, Schulungen, dieses Weiterdenken, von dem Sie ja sprechen, für Führungspersonal in Öffentlich-Rechtlichen, das gibt es ja schon, reicht es noch nicht?
Ehrlich gesagt ist mir während der Recherche nicht überzeugend Seminare begegnet, die auf Organisationsentwicklung abgezielt haben. Wenn am Ende im Konzept dann sowas steht wie, es werden Glossare entwickelt, es werden Formate nach bestimmten Punkten entwickelt, es wird in die Ausbildung investiert, in zum Beispiel auch in eine diversitätsbewusste Juryauswahl, die eben auch schon divers besetzt ist. Es wird bei der Personalgewinnung darauf geachtet, zum Beispiel mit Kooperationspartnerinnen aus den jeweiligen Diversitätsspektren zu arbeiten, Stellenausschreibungen entsprechend anzupassen, die eher einladend sind. Es gibt total viele Stellschrauben, an die noch nicht gedacht wurde und die auch noch nicht gesehen wurden. Und ich sehe ein großes Problem darin, dass man das Thema noch nicht richtig verstanden hat.
Das hört sich alles auch ein bisschen für mich nach einer Quote an.
Ja, also ich finde die Quotendiskussion in dem Sinne gut, weil wir dann darüber reden. Das hat man ja auch beim Thema Frauen. Und ich meine, Frauen gehören auch zu diesem Diversitätsspektrum. Und da merkt man immer, wenn wir über Quote reden, reden wir über das Thema, stellen Zahlen fest. Wir brauchen Zahlen. Zahlen haben wir zum Beispiel nicht bei vielen anderen Diversitätsmerkmalen. Das wäre ein guter Punkt. Nur dann können wir ja auch überhaupt über Quoten reden. Dann höre ich oft, wenn wir solche Zahlen erheben, ist das nicht rassistisch? Dann sage ich immer, die Häuser, die erheben und ganz klar sagen, warum sie erheben, um nämlich eine Struktur zu ändern, haben dieses Problem nicht. Ja, Quote heißt aber auch, dass für die Leute, die dann so Sorgen haben, dass einfach nicht immer die durchkommen, die es sowieso immer tun, sondern dass man seinen Blick verändert. Am Ende sind es dann gar keine Quoten mehr, die man braucht, denn wenn man wirklich die Strukturen verändert, und das zeigt zum Beispiel ein Beispiel im Haus, in dem ich arbeite, nämlich im Hessischen Rundfunk, bei der Volontärauswahl, letztes Jahr, da wurden bestimmte Strukturen abgeschafft. Es brauchte gar keine Quote, es war eine Art weiche Quote und trotzdem hat man das Ziel erreicht.
Jetzt sind wir sozusagen auf der Entscheidungsebene, also was Sie oben genannt haben, wo es auch letztlich um die Auswahl und die Förderung von Nachwuchs geht. Und dann haben Sie aber auch von unten gesprochen. Sie haben ja diese Sandwich-Theorie vorhin gerade aufgestellt zwischen oben und unten und dem Mittelbau. Was muss ich denn, weiß nicht, was Sie mit unten verstehen, aber wahrscheinlich ist das der journalistische Alltag, die Redakteurinnen, Redakteure, die täglichen Entscheidungen, wie man ins Programm holt, wer zu welchen Themen sprechen soll. Was beobachten Sie da?
Genau das. Es kommt ja in jeder Redaktion darauf an, wie fit ist eine Redaktion, wie divers ist sie aufgestellt und wenn sie nicht divers aufgestellt ist, wie diversitätsbewusst ist eine Redaktion, von denen wir wissen, dass sie sehr homogen sind. Das zeigen Zahlen, leider nicht offiziell, aber die wenigen Zahlen, die es gibt, die zeigen ja, dass es eher homogene Bubbles sind, in denen man sich bewegt. Diese Erfahrung habe ich auch persönlich gemacht. Das heißt, entweder man bringt sie mit, oder man hat ein Bewusstsein, wenn man das nicht hat, dann sieht man ja immer wieder aufkommende Debatten, eben zum Beispiel über die Gästeauswahl in Talkshows, über die Art der Themenaufbereitung. Wir haben schon viel über Framing gesprochen, Stichwort, werden bestimmte Rassismen überhaupt nicht gesehen, bestimmte Menschen gar nicht gefragt. Gibt es zum Beispiel einfach ein grundlegendes Verständnis darüber, dass ExpertIn jede und jeder sein kann und dass zum Beispiel man nicht immer sozusagen sich selbst reproduziert und immer die gleichen anruft, sondern zum Beispiel einen ExpertInnenfinder nutzt und ganz nonchalant Menschen mit Diversitätsmerkmalen einlädt, die einfach zu einem anderen Thema reden, außer ihrer Herkunft der Diskriminierung, die sie erfahren. Und diejenigen, die dort schon dafür kämpfen, die müssen natürlich auch gehört werden. Und jetzt komme ich zum Mittelbau. Das heißt, wenn von oben das Ziel da ist, der Wunsch, und von unten diejenigen unterstützt werden, die das vorantreiben wollen, und von denen gibt es seit letztem Sommer, und das stelle ich auch fest, viel, viel mehr, überall in allen Häusern wachsen die Gruppen, dann braucht es diesen Mittelbau, also die Teamleitungen, die Führungskräfte im Mittelbau, die dann auch sagen, wir müssen verdammt viel verändern, um diese Strukturen durchlässiger zu machen. Weil es kann ja nicht sein, dass Diversität nur über die Volontäre oder die Nachwuchskräfte kommt. Dann dauert der Prozess zu lang.
Aber was, glaube ich, noch geklärt werden muss, inwieweit ist Diversität in Redaktionen tatsächlich wichtig, um die Diversität in der Gesellschaft abzubilden?
Absolut wichtig. Es ist ja der Blick auf Themen, der sich verändert. Das heißt ja natürlich nicht, dass alle, die von einer Diskriminierung betroffen sind, auch ExpertInnen sind für dieses Thema. Also nur weil ich schwarz bin, muss ich nicht über Rassismus reden wollen. Ich will vielleicht über alles andere reden. Aber das, wie ich über alles andere rede, wird immer geschärft sein von der Brille meiner Sozialisierung. Das heißt, wenn eine Redaktion nicht divers aufgestellt ist, wird ihr zum Beispiel so etwas passieren, wie Gäste auszuwählen, die dann über ein Thema reden und keiner bemerkt, dass das so nicht funktionieren kann. Also es geht bei dieser Besetzung darum, Vielstimmigkeit auf ein Thema zu bekommen. Und das müsste ja eigentlich journalistisches Handwerk sein, weil wenn wir darüber reden, dass wir alle Seiten hören wollen, dass wir möglichst objektiv berichten wollen, dann zählt eben genau das dazu. Ich sage auch immer, Diversitätsbewusstsein ist ein journalistisches Handwerk und das kann man lernen.
Ein Handwerk, was man aber vielleicht, ich spitze es mal zu, als nicht betroffener weißer Journalist auch mitbringen kann, oder?
Ja, Diversitätsbewusstsein kann man lernen. Es gibt Kolleginnen, weiße Kolleginnen, die haben ein hohes Maß an Diversitätsbewusstsein. Die gucken dann aber auch anders, die laden dann auch anders ein und unter Umständen wissen sie dann auch, dass ein Panel, das besetzt werden muss, eben divers besetzt werden muss, weil wenn wir eine Architektursendung machen und wollen, dass die gut wird und differenziert, wir auch nicht nur Nicht-Architekten dorthin setzen würden.
Wann ist Diskriminierung eigentlich in der Medienwelt tatsächlich beendet? Kann man das genau beziffern, genau benennen?
Naja, also wenn wir genug Repräsentanz auf allen Ebenen geschaffen hätten, was ein weiter Weg ist, ich habe ja vorhin schon angesprochen, was Diversität alles umfasst, dann würde ich behaupten, hätte sich so viel verändert, dass wir tatsächlich über bestimmte Dinge nicht mehr sprechen müssten. Weil die Auseinandersetzungen in Redaktionen, die divers aufgestellt sind, ja jetzt schon zeigen, dass sie andere Produkte machen.
Die Journalistin Hadija Haruna Oecker über mehr Vielfalt in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und jetzt geht es ganz in den Norden, in die Arktis. Bedroht vom Klimawandel und neuerdings auch ein Ort für Kunst im Freien. Auf einer schmelzenden Eisscholle. Kunst, die untergehen wird. Passenderweise heißt das Projekt Goodbye World und ist im Netz zu verfolgen. Gerd Brendel hat etwas genauer hingeschaut.
We are joined today by our curators, Andreas Temple.
Vorhang auf für die virtuelle Vernissage der Ausstellung Goodbye World. Eine dauerlächelnde Moderatorin begrüßt im Namen des renommierten New Yorker Gallery Space Apex Art die Besucher, Besucherinnen im Netz.
Andererseits erfüllt diese Ausstellung fast sämtliche Regeln und Konventionen von der Ausstellung. Das heißt, wir haben Künstler,
erklärt der Kurator Reimer Stange später im Skype-Interview.
Das heißt, wir haben Künstler, die auch im Kunstbetrieb tätig sind. Wir haben einen Ort, wir haben eine Eröffnung. Wir erfüllen das Genre in situ, also eine Ausstellung, die vor Ort mit den Qualitäten des Orts arbeitet.
Die ganz spezielle Qualität des Ortes ist Teil der Ausstellung Goodbye World. Die Kunst hängt, steht, liegt am Rande der Arktis, auf dem zugefrorenen Teil der Ostsee zwischen Schweden und Finnland, genannt Botnischer Meerbusen. Zur virtuellen Vernissage sendet eine Drohnenkamera Bilder von einer Schlittenfahrt zu Kunstobjekten auf ewigem Eis. Moment, ewiges Eis? Von wegen, sagt Reimer Stange.
Wir wissen, dass die Erderwärmung rasant zunimmt und wir wissen, dass das ewige Eis alles andere als ewig ist und es wird versinken, und diese Kunst.
Wenn das Eis im Frühjahr schmilzt. Der Titel der Ausstellung Goodbye World ist wörtlich gemeint. Die Welt, wie wir sie kennen, und mit ihr die Kunst, ist vom Verschwinden bedroht. Aber noch sind die Artefakte zu sehen. 10 Objekte, die an simple Landart oder an archäologische Fundstücke einer untergegangenen Zivilisation erinnern. Die peruanische Künstlerin Iliana Otter hat ein Holztor aufgestellt mit papiernen Scherenschnitten als Vorhänge. Das erinnert an Christos, Gates-Installation im Central Park und an das jährliche Koilur Ripti Pilgerfest indigener Peruaner zur Sommersonnenwende in den Anden, bei dem früher vor dem Klimawandel Gletschereis als Glücksbringer verehrt wurde. Der deutsche Künstler Olaf Nicolai hat Picknickgeschirr im Eis ausgelegt. Eine melancholische Erinnerung an die aufwendige Ausstattung früherer Expeditionsreisen und an unsere Konsumkultur. Auch nach der virtuellen Vernissage ist der Film mit den sich selbst überlassenen Kunstwerken im Eis zu sehen.
Es gibt halt im Grunde genommen kein Publikum für diese Ausstellung. Es gibt keine Öffnungszeiten. Und vor allen Dingen gibt es nicht diesen Moment, was Kunst ja immer noch hat, des Ewigen, des Schönen. Kant nennt es Erhabenheit. Wir sind erhaben über die Kräfte der Natur. Und das macht uns als Mensch aus. Genau das ist es hier halt nicht mehr. Wir lassen uns ein auf die Kräfte der Natur. Und fast gegenwehrlos wird die Kunst hier von der Natur zerstört.
Wenn man dann zurückfährt, wenn die Nacht einbricht,
erinnert sich der zweite Kurator der Ausstellung, Andreas Templin, an seinen letzten Tag auf dem Eis.
Dann denkt man so darüber nach, welches Tier hat sich da bedient davon? Man überlässt es natürlich sein Schicksal.
Denn natürlich sind alle Kunstwerke aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt. Wertlos sind sie deshalb nicht.
Was da versinkt, sind durchaus Werte. Also das sind Sachen, die auf dem Kunstmarkt schon richtig Geld bringen. Aber darum geht's ja. Es muss auch wehtun, denn es wird wehtun.
Am liebsten hätten Templin und Stange auch noch einen Dürerhasen im Eis aufgehängt. Das hätte allerdings ihr Budget gesprengt. Immerhin, eine Ikone zeitgenössischer Kunst konnten sich die beiden Kuratoren leisten. Ein echter Filzanzug von Josef Beuys schaukelt seit dem Wochenende im eisigen Polarwind. Der Künstler Peter Niemann hat das Original allerdings zum Reklameartikel degradiert. Das Logo einer Zigarettenmarke ziert den teuren Filz als Kommentar zur Kommerzialisierung des Kunstbetriebs. Ist das Kunst oder kann das weg? Die Antwort der Ausstellung Goodbye World gibt wenig Grund zur Hoffnung. Das ist Kunst und es wird bald weg sein, wie vieles, was uns wert und teuer ist. Nebenbei hinterfragen die Macher einen Kunstbetrieb, der selbst den Klimawandel noch gewinnbringend vermarktet. Ihre Ausstellung unterläuft auch das. Stichwort Filzanzug.
Es gibt hier auch einen Eremiten, wenn er denn also jetzt rausgehen sollte auf das Eis und sich den Beuys-Anzug schnappt. Das war dann eine Sorge hier von unseren Gastgebern. Dann sagte ich, ja, das ist doch dann auch wunderbar, dann ist das dem sein neuer Sonntagsanzug. Und wenn Sie uns ein paar Fotos schicken könnten, dann wären wir sehr dankbar.
Also Kunst in der Arktis, die demnächst untergehen wird. Aufgrund des Klimawandels, für uns gesehen von Gerd Brendel im Netz und nachzuvollziehen auf der Seite der Galerie, die das Ganze veranstaltet, Apex Art.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Daniel Marschke.
Die EU-Kommission hat Ungarn dazu aufgefordert, sich für den weiteren Betrieb des regierungskritischen Clubradio einzusetzen. Der Sender stehe kurz davor, aus fragwürdigen Gründen den Betrieb einstellen zu müssen, heißt es in einem Brief an den ungarischen EU-Botschafter. Die ungarische Medienbehörde hatte es zuletzt abgelehnt, die Lizenz für Clubradio zu erneuern. Damit wird der Sender ab Montag nur noch online zu empfangen sein. Der Entertainer Thomas Gottschalk will Begriffe, die als rassistisch verstanden werden könnten, künftig nicht mehr benutzen. Einem Menschen mit seiner Eloquenz stünden unzählige Wörter zur Verfügung, die weder einer Denkschule entstammten noch missverständlich seien. Das schrieb der 70-Jährige in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Hintergrund ist die Rassismuskritik an einer Ausgabe der WDR-Talksendung Die letzte Instanz. Darin war diskutiert worden, ob Begriffe wie zum Beispiel Zigeunersoße abgeschafft werden müssten. Neben Gottschalk hatte der WDR dazu noch drei andere deutschstämmige Gäste eingeladen. Menschen mit anderer ethnischer Herkunft waren in der Runde nicht vertreten. Der WDR hatte sich daraufhin beim Fernsehpublikum und den Betroffenen entschuldigt. Deutsche Hochschulen gehen offenbar verstärkt gegen das Problem fragwürdiger Fachzeitschriften vor. Diese erscheinen zum Beispiel in Indien oder China und werden auch von deutschen Forschern für Publikationen genutzt. Peter Hornung.
Eine internationale Recherche unter Leitung von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatte 2018 enthüllt, dass 400.000 Forscher weltweit in solchen Fake-Verlagen veröffentlicht haben, darunter auch 5.000 Deutsche. Einer aktuellen Umfrage des NDR zufolge gehen deutsche Universitäten seither verstärkt gegen das Phänomen vor. Mit Workshops, Veröffentlichungen, neuen Beratungsangeboten und Checklisten für Nachwuchswissenschaftler.
Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hat den Musiker Rio Reiser, Sänger und Texter der Rockgruppe Tonsteine Scherben, 7 Jahre lang bespitzelt. Das geht aus Geheimdienstakten hervor, die dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorliegen. Demnach erregte Reiser das Interesse der Stasi, als er 1976 auf der Transitstrecke von West-Berlin nach Schleswig-Holstein unterwegs war und in den Verdacht geriet, ein Fluchthelfer zu sein. Seitdem sei der Tonsteine-Scherben-Frontmann observiert worden, bei Transitreisen, bei Besuchen in Ost-Berlin und auch an seinem Wohnort in Berlin-Kreuzberg. Erst 1983 habe die Stasi die Beobachtung wieder eingestellt, schreibt der Spiegel. Rio Reiser starb 1996. In diesem Jahr soll der Heinrichplatz in Kreuzberg nach ihm benannt werden.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und jetzt zu einer Tagung, die ein paar grundsätzliche Fragen stellt an die Zukunft des Kapitalismus und an die Frage, welche Rolle der Westen gegenüber dem globalen Süden spielen soll, kann. Veranstaltet wurde sie digital natürlich in diesen Pandemiezeiten von Medico International, unter anderem mit Beteiligung des Philosophen Achille Mbembe, der ja im letzten Jahr viele Schlagzeilen gemacht hat, im Zusammenhang mit anderen Themen. Konstantin Hühn hat diese Tagung für uns beobachtet.
Wie ist die Welt beschaffen? Und wie können wir sie radikal anders besser machen? Der Philosoph Thomas Seibert, Mitglied bei Medico International, gibt als Auftakt die wichtigste Antwort gleich selbst.
Das Elend der Welt ist das Elend des Kapitalismus. Und das Elend überwinden zu wollen, heißt, den Kapitalismus überwinden zu müssen.
Das Konzept der Tagung folgt dabei ganz dem Motto lokal handeln, global denken. Und so verbindet das Programm Diskussionen über konkrete Krisenherde und die Perspektiven internationaler Hilfe mit interdisziplinären Analysen der postkolonialen Welt. Die Kritik des globalen Kapitalismus als wichtigste Wurzel der verschiedenen internationalen Krisen ist denn auch so etwas wie der rote Faden der Tagung. Den Anfang macht Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Taz, die darüber nachdenkt, ob und wie im Angesicht der Klimakrise eine Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren könnte. Was wir bräuchten, sei eine Art staatlich organisiertes Schrumpfen hin zu einer Kombination aus privater Planwirtschaft und staatlicher Rationierung. Das heißt, Geschäfte, Betriebe und so weiter würden nicht verstaatlicht, sondern blieben in privatem Besitz. Aber der Staat macht Vorgaben, was in welchem Umfang produziert werden soll und sorgt bei knappen Produkten für eine gerechte Verteilung.
Und ich glaube, diese Art von privater Planwirtschaft mit Rationierung werden wir in Zukunft auch haben. Die Frage ist nur noch, ob wir uns frühzeitig dafür entscheiden, um den Klimawandel abzubremsen, oder ob das dann kommt, wenn der Klimawandel eben solche Schäden hinterlässt, dass man das zwingend machen muss.
Eine grundsätzlichere Kritik entwickelt die feministische argentinische Anthropologin Rita Segato, für die Kapitalismus und Patriarchat eng miteinander verknüpft sind. Die Gewalt, die wir einander und uns selbst antun, wurzelt für sie in einer, wie sie sagt, Pädagogik der Grausamkeit, die uns daran gewöhne, die Welt als leblosen Besitz zu begreifen und uns damit für das Leiden anderer Wesen unempfindlich mache. Daneben kommen auch aktivistische Stimmen aus dem globalen Süden zu Wort, wie der nigrische Journalist und Menschenrechtler Musa Changari, der die uneingelösten Versprechen der Globalisierung beschreibt und eine Revolution fordert. Den Höhepunkt der Tagung schließlich bildet der Vortrag des Kameruner Philosophen Achille Mbembe, der in Deutschland jüngst zum Gegenstand einer hitzigen Debatte über Erinnerungspolitik wurde. Auf der Tagung skizziert er seine Vision einer inklusiven Welt, die einen Platz für alle Menschen und alle Dinge biete. Einer Welt, die über die Ausschlüsse des liberalen Universalismus hinausgehe. Und er erklärt, warum es dafür nötig sei, die Welt nicht mehr aus der Perspektive imperialer Archive zu betrachten, sondern vielfältige globale Sichtweisen, nicht zuletzt aus Afrika, zu berücksichtigen. In seinem Beitrag zeichnet er unter anderem die enge historische Verbindung zwischen westlichem Liberalismus und kolonialem Rassismus nach und erklärt, warum das Erbe der Aufklärung als geistiger Grundlage dieses Liberalismus sich nur begrenzt für eine Rekonstruktion der Welt eigne. Denn Kants Ideen von einem Weltbürgertum etwa berücksichtigten letztlich keineswegs alle Menschen gleichermaßen, sondern seien mit hierarchischen, rassifizierenden Vorstellungen durchaus kompatibel.
It means that we cannot reconstruct the world only on the basis of Kantian cosmopolitanism.
Und die Berliner Soziologin Sabine Haag ergänzt:
Der globale Norden, vielleicht wir besonders in Nordamerika und in Europa, leben absolut in einem Stadium der Verdrängung, der Verleugnung der Gewalt, die geschehen ist. Wir schaffen es bis heute, so zu tun, als hätten wir mit all dem nichts zu tun.
Diese imperiale Lebensweise gelte es zu verlernen. Ein drastisches Beispiel für die beschriebene Verdrängungsleistung wird auf der Tagung ausführlich diskutiert: das Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Die unhaltbaren Zustände dort seien gewollt. Sie müssten also als politische und nicht als humanitäre Krise aufgefasst werden, mahnt etwa die Aktivistin Shirin Tinnesand. Und verweist zugleich auf die Mitverantwortung einiger NGOs vor Ort, die aus der Hilfe ein Business machten. Aber es gibt auch Hoffnung. Mit Blick auf Bewegungen wie Black Lives Matter, migrantische Selbstorganisation oder Frauenbewegungen in Lateinamerika ist der italienische Politologe Sandro Mezzadra überzeugt:
A reconstruction of the world is in some sense already underway.
Rekonstruktion ist das Stichwort. Die Rekonstruktion der Welt, Hilfe, Solidarität, Politik, so hieß diese Tagung von Medico International, nachzuvollziehen auf deren YouTube-Channel und für uns verfolgt von Konstantin Hühn. Und wir bleiben da, wo gerade das meiste stattfindet, nämlich am Bildschirm. Musiktheater am Bildschirm. Gestern gab es das schon, Freischütz in München. Das hat unsere Kritikerin gefeiert. Und schauen wir mal, wie Christoph Marthaler in Zürich eine der herzzerreißendsten Barockopern überhaupt inszeniert hat. Glucks Orpheus und Euridike ist aber auch eine mitnehmende Geschichte von Orpheus, der seine Euridike aus dem Totenreich führen will, aber nur unter der Bedingung, dass er sich nicht umdrehen darf, was er doch tut, um sie anzusehen. André Mumot, guten Abend.
Guten Abend.
Also Bühne auf dem Bildschirm, Sie sitzen vor dem Bildschirm, eben doch nicht im Publikum in Pandemiezeiten, klar. Gestern beim Freischütz ging das ja ganz gut. Das hatten wir auch bei uns hier in der Sendung von der Kritikerin, von der Kollegin. Wie war es heute Abend in Zürich?
Es funktioniert. Also man muss sagen, wir haben uns, glaube ich, inzwischen einfach alle dran gewöhnt. Und auch die Theater, auch die Musiktheater haben Wege gefunden, diese Inszenierungen so visuell zu vermitteln, dass man durchaus da auch hineinkommt. Es bleibt aber gerade bei der Oper natürlich eine Distanz da. Die Intensität der Musik, die sich eigentlich in den Raum hinein bewegt, die Intensität der Stimmen, das ist in der Oper, finde ich, noch schwieriger zu vermitteln als zum Beispiel beim reinen Schauspiel.
Diese Distanz passt ja auch zu Pandemiezeiten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich inzwischen ein ernstzunehmendes Genre, also nicht mehr nur die pure Opernübertragung, wie wir sie ja von früher vielleicht auch kennen, aus den Kinos oder bei anderen Gelegenheiten, sondern wirklich so ein ganz eigenes Genre, Oper auf dem Bildschirm.
Ja, wobei man in der Regel sagen muss, und das war auch heute Abend der Fall hier im Opernhaus Zürich, da ist jetzt nichts neu erfunden worden. Das ist eine professionelle, gut gemachte Übertragung gewesen.
Gute Kameraführung.
Gute Kameraführung, dicht dran an den Spielerinnen und Spielern, Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Aber da sind jetzt keine großen Kameratricks, keine besonderen stilistischen Eigenheiten entwickelt worden. Das haben wir beim Schauspiel zum Teil erlebt, dass da sehr originell gearbeitet wurde mit der Kamera. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Aber das würde auch zum Theater von Christoph Marthaler, zu seinen Inszenierungen, glaube ich, gar nicht so sehr passen, wenn der da jetzt wahnsinnig viel visuell ausprobieren würde mit der Kamera.
War denn auch der Marthaler aus Vor-Pandemie-Zeiten erkennbar oder spürte man da auch künstlerische Entscheidungen, die eben darauf zurückzuführen sind?
Die künstlerischen Entscheidungen waren sehr relevant an diesem Abend, dass es mit der Pandemie zu tun hatte. Es ging um Abstand. Nun hat das auch was mit dem Thema der Oper zu tun, zum Glück. Also Orphée und Eurydice, wie sie in diesem französischen Fall heißen, in dieser französischen Version, können ja einander einander nicht begegnen, nicht nur weil Eurydice gestorben ist, sondern weil auch der Orpheus, der sie da rausholt aus dem Totenreich, sie ja nicht anschauen darf, ihr nicht nahe kommen darf. Und das ist natürlich jetzt auch zum Prinzip dieser Inszenierung von Christoph Marthaler geworden. Alle bleiben auf Abstand, der Chor zum Beispiel ist überhaupt nicht aufgetreten und das war wohl auch der entscheidende Grund, 7 Darstellerinnen und Darsteller bzw. Tänzerinnen und Tänzer mit auf die Bühne zu holen. Wir hören den Chor, aber vor allen Dingen sehen wir so ein marthalersches Ensemble aus Darstellern, die ihre besonderen Rituale, ihre Figuren da auf die Bühne bringen und die in dieses Halbreich zwischen Leben und Tod hineinführen.
Und auch wieder diese Dynamik, also dieses die Figuren, die sozusagen auch immer die Geschwindigkeit, das Tempo ändern, ihre Position ändern, wie man es bei Marthaler kennt.
Genau, und die alle so ihre kleinen tänzerischen Bewegungsticks haben, die Gegenstände durch die Gegend tragen. In diesem Fall ist es eine Urne zum Beispiel, die immer wieder ausgetauscht wird. Das ist in diesem Fall auch natürlich wieder sehr stark abhängig von dem Bühnenbild von Anna Fiebrock, die die Bühnenbilder für Christoph Marthaler gestaltet und die in diesem Fall eine Café-Bar-Situation entworfen hat. Das ist wie so ein völlig verlassenes Café am Ende der Welt, wo Menschen einsam an den Tischen sitzen, sich nichts gegenseitig zu sagen haben. Sie müssen Abstand halten, sie sind voneinander entfremdet und dort geht dann sozusagen dieser Weg in die Unterwelt los. Die Bühne verändert sich, die verschiebt sich und man weiß gar nicht so richtig, das ist eine der Ironien dieses Abends, ist die Unterwelt eigentlich oben oder unten? Also es gibt so einen Austausch von Bühnenbildelementen, die das sozusagen immer wieder verschieben und wo man gar nicht genau weiß, wo man sich eigentlich befindet.
Also ein recht ironisches Spiel mit dieser sehr tragischen Geschichte und natürlich auch eine musikalische Herausforderung. Und in dieser Fassung ist es ja so, dass sie auch mit 3 Frauen besetzt worden ist. Genau. Ne? 3 Gesangssolistinnen, die dann ergänzt werden von den Tänzern und Schauspielern. Vielleicht hören wir einfach mal eine der Hauptrollen, nämlich Orpheus, Orphée, Nadezhda Karyasina. Nadezhda Karyasina, also als Orpheus in dieser Gluck-Inszenierung von Christoph Marthaler, natürlich auf dem Bildschirm in Zürich. André Momot, wenn Sie es musikalisch so hören, hat Sie das auch überzeugt?
Mich hat das sehr überzeugt. Ich finde, dass man das auch aus dem Ausschnitt gerade gut ablesen konnte, dass das eine musikalische Fassung war, eine musikalische Interpretation war, die sehr viel Spannung hatte, sehr viel Intensität, starke, schöne Kontraste. Stefano Montanari hatte die musikalische Leitung, der hat die Philharmonia Zürich geleitet und das hat sich sehr gut angehört. Vor allen Dingen ist er sozusagen nicht in die Falle getappt, das zu melancholisch getragen aufzuführen. Natürlich gibt es die vielen wunderschönen melancholischen Momente, aber die Grundspannung war immer da und eben auch in dieser schönen, konzentrierten Klarheit der Gesangssolistin. Da ist eben auch Chiara Skerat als Eurydice dabei. Und nicht zu vergessen, der Amor, Alice Dupont-Percier, ist eine kleine Rolle, aber diese Sopranistin hat auf mich heute Abend einen besonders guten Eindruck gemacht. Die hatte eine großartige, wunderschöne Stimmintensität in der eher kleinen Rolle, die sie da gespielt hat und also gesungen hat.
Gespielt und gesungen. Ja. Gut gespielt auch.
Die Solistinnen passen sich perfekt in dieses Marthaler-Ensemble an.
Richtig,
sie verschmelzen genau mit den anderen Darstellerinnen und Darstellern. Das ist eine absolute Einheit und das ist vielleicht sogar die besondere Stärke dieser Inszenierung. Das ist absolut aus einem Guss, das überzeugt in diesem ironischen Spiel mit diesen melancholischen und auch tiefen, traurigen Momenten. Das wird wunderschön aufgebrochen. Am Ende werden dann Pizzas geliefert in die Unterwelt. So endet dieser Abend. Ein Kronleuchter senkt sich herab und die Darstellerinnen und Darsteller können endlich mal eine Pizza essen, was nach diesem ganzen Leid und dieser ganzen Traurigkeit, glaube ich, auch sehr gerne angenommen wird von den Figuren in diesem Spiel. Was aber auch das Happy End am Ende bricht und sagt, dass die Welt endet nicht in einem Knall, sondern mit leisem Gejammer. Das ist ein Sprechtext, der da am Schluss gesprochen wird, um deutlich zu machen, das ist eine sehr ambivalente Inszenierung, die nachdenkt über unsere Sterblichkeit, über unser Leben und die Liebe und dass das eben alles auch nicht ganz so einfach vielleicht ist, sogar wie in dieser Gluckoper.
Das glaube ich allerdings auch. Allerdings die gelieferte Pizza passt wiederum zu der Sofasituation, in der sich dann alle Menschen befinden, die sich diese Operninszenierung von Christoph Marthaler, also von Glucks, Orpheus und Euridike anschauen wollen. Denn es geht natürlich nicht vor Ort, sondern jetzt in Pandemiezeiten vom Sofa aus. Bis April auf der Internetseite des Opernhauses Zürich. Für uns gesehen heute Abend die Premiere von André Mumuth. Vielen Dank.
Fazit.
Und Burkhard Müller-Ulrich schaut in die Feuilletons von morgen.
Bautypologisch betrachtet ließe sich die Frisur von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter als Seilnetzkonstruktion beschreiben, erklärt der Architekturexperte der Süddeutschen Zeitung Gerhard Matzig, der sich auf äußerst vergnügliche Art mit Hofreiters jüngstem Projekt der Zurückdrängung des Eigenheimbaus auseinandersetzt. Nein, er wolle natürlich nichts verbieten, sagte Hofreiter zwar inzwischen dem Spiegel, aber, so Matzig, tatsächlich haben die Grünen zum Eigenheim ein schon lange zerrüttetes Verhältnis, das man auch in Parteitagen Beschlüssen und Programmen nachlesen kann. Also lassen wir uns nichts vormachen. Für Hofreiter hat Satan eindeutige Gesichter. Mal nimmt er die Form eines Steaks an, mal die eines Autos und jetzt eben die eines Hauses, schreibt Matzig. Natürlich kann man jetzt lange über Flächenverbrauch und Energieeffizienz diskutieren, aber das Häuschen im Grünen ist nun mal eine Lebensform, die mit tief wurzelnden Emotionen verbunden ist. Viele Menschen wünschen sich genau das. Andere hassen genau das, wie man sich treffend feststellt und nicht nur mit gut bayerischer Liberalität, sondern auch mit guten Argumenten gelten lässt. Denn dank der hochentwickelten Ökotechnologie von heute kann ein Einfamilienhaus durchaus umweltverträglich sein. Und der alte Stadt-Land-Antagonismus ist eigentlich auch ziemlich überholt. Hinzu kommt, dass sich das inkriminierte Einfamilienhaus unter pandemischen Bedingungen, Kraft seiner Raumressourcen und der Homeoffice-Entwicklung, die auch das Pendeln umweltfreundlich überflüssig machen kann, samt Garten als letztes Refugium der Unbeschwertheit anbietet. Der Garten kann, so möchten wir Matzigs Gedanken verlängern, unter pandemischen Bedingungen sogar als Konferenzraum dienen, wie es der Germanist Magnus Klaue in der Welt beschreibt. Seine literarhistorische Betrachtung des Spazierengehens beginnt mit Rousseau und führt über Goethe und Büchner zu Baudelaire, Kafka und Robert Walser, der ja, eine Pointe, die Klaue verschweigt, just auf einem winterlichen Spaziergang sein Leben aushauchte. Der Kick dieses Artikels besteht aber in seinen Corona-Bezügen. Denn wahrhaftig hat sich der Charakter des Spazierengehens unter dem Druck der herrschenden Begegnungsverbote in geschlossenen Räumen bemerkenswert verändert. Ihm ist nämlich jegliches transzendente Potenzial, das ihm gerade auch in der krisenförmigen Erscheinungsform des Flanierens innewohnte, abhanden gekommen. Übrig geblieben ist das Moment der Neurose, das jedoch nicht mehr wie im modernen Spleen als Widerspruch gegen eine bedrängende Wirklichkeit erfahren wird. Dazu muss man wissen, dass der Spaziergang, seit er im 18. Jahrhundert als Fortbewegungsweise des Bürgers entdeckt worden ist, hauptsächlich weder sportlicher Ertüchtigung noch dazu diente, irgendwo hinzukommen, sondern er hatte eine selbsttherapeutische, soziophobe und neurotische Bewandtnis. In der Pandemie ist höchstens das Neurotische geblieben. In Klaues Worten: Wo sich im öffentlichen Raum maskierte, einander achtsam umgehende Namenlose statt guten Tag nur noch Gesundheit wünschen, gibt es keine Außenwelt und keine frische Luft mehr, mag deren Kohlendioxidgehalt noch so menschenfreundlich sein. Von einer ganz anderen Corona-bedingten Veränderung berichtet Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar geht es um den Bühnenmagier Nikolai Friedrich, der, wie so viele Künstler, seit fast einem Jahr auf keiner internationalen Bühne mehr stehen und nicht mehr vor Zuschauern zaubern kann. Deshalb hat er sich ein Kellerstudio eingerichtet und bietet seine Tricks per Videokonferenz an. Nur, dass dabei eben nicht mehr die Täuschung als solche, sondern die Erklärung im Vordergrund steht. Er ist, was man in Analogie zum postdramatischen Theater wohl einen postillusionären Zauberer nennen würde. Einer, der alles offenlegt und ausbreitet, der seinem Publikum gesteht, dass es sich bei seiner Kunst um Tricks und nicht um Geheimwissen handelt und der sagt, dass er natürlich keine Gedanken lesen kann. So wird ein Magier zum Helden der Ehrlichkeit, während Magie und Tricks in die Politik abgewandert scheinen.
Burkhard Müller-Ulrich aus den Feuilletons vom Montag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.